Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und der Frage, wer sollte am 8. Oktober in Bayern und Hessen wählen dürfen, damit mehr politische Teilhabe erreicht wird. Wir sind in Baden-Württemberg und beschäftigen uns mit der dortigen Polizeiaffäre. Und wir wollen wissen, was ist dran an der Aussage, der Verfassungsschutz interessiere sich für eine Klimaaktivistin als Informantin. Guten Abend. Was ist da los in Schwallungen, haben wir den Kollegen Henry Bernhard gefragt. In diesem kleinen Ort im Südwesten von Thüringen gibt es keine CDU mehr. Einstimmiger Beschluss der Ortsgruppe, alle Mitglieder sind ausgetreten. Die Partei findet also in dieser Gemeinde im ländlichen Raum zwischen Thüringer Wald und der Rhön nicht mehr statt. Und das knapp ein Jahr vor der Landtagswahl in Thüringen. Die Kommunalpolitiker in Schwallungen sehen sich ohne die CDU für ihre Arbeit mit den Menschen im Ort viel besser gerüstet. Das Parteibuch hindere nur daran. Unser Thüringen-Korrespondent hat mit zwei Ex-CDUlern darüber gesprochen.
Ja, mein Name ist Martina Pehlert. Ich wohne in Schwallungen, bin 65 Jahre alt und war von 2006 bis 2021 Bürgermeisterin in Schwallungen.
Martina Pehlert ist eine resolute Frau. Sie sitzt im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung, der sie 15 Jahre lang erst hauptberuflich, später ehrenamtlich vorstand.
Ich bin gelernte Physiotherapeutin. Also ich kenne meine Leute in unseren Dörfern. Ich habe immer gesagt, angezogen und nackt. Sowohl als auch. Und ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ich weiß, welche Sprache die Leute sprechen, und ich denke, das ist gut, wenn der Bürgermeister aus diesen Reihen kommt und die Sprache der Leute spricht.
Vor 2 Jahren hat Jan Heineck das Bürgermeisteramt in dem gut 2000 Einwohner zählenden Dorf Schwallungen übernommen, weil Pehlert krankheitsbedingt nicht mehr weitermachen konnte.
Ich unterrichte als Dozent und ich unterrichte im Moment Migranten, bringe denen Deutsch bei und wie man sich dem Arbeitsmarkt nähert. Außerdem habe ich noch eine kleine Werbefirma. Dort mache ich einige Homepages für Firmen und klassische Werbung.
Beide sind damals in die CDU eingetreten, als sie sich im Gemeinderat engagiert haben.
Aus Überzeugung. Und auch die Leute, die schon in der CDU waren, wie unser Ehrenmitglied Eduard Heller, ein Mann, der hier in Schwallungen viel bewirkt hat mit seinen Eltern. Und dem Edi Heller habe ich vertraut. Weiter habe ich auch dem Landrat Ralf Luther vertraut. Das waren Leute, hinter denen man herlaufen konnte.
Es war so, dass die CDU hier wirklich sehr stark war im Ort. Man eigentlich die Gemeindeverwaltung und auch den Bürgermeister und alle Erfolge eigentlich auch mit der CDU verbunden hatte.
Die CDU hatte in den ersten 20, 25 Jahren nach der Wiedervereinigung den ländlichen Raum in Thüringen fest in der Hand. Bis 2014 an der Spitze der Landesregierung, die meisten Landratsposten christdemokratisch besetzt. Auch den in der Kreisstadt Meiningen.
Und dieser Landrat war einer, der die Ortsgruppen auch gepflegt hat. Er war da und das war ein Mann, der hat auch Dialekt gesprochen. Der hat gesagt, Mensch, Lüt, hört jetzt endlich mal auf und macht mal Ortro. Also da hat man gewusst, so muss es jetzt sein, so wollen wir jetzt anfangen. Und dann hat man auch gesehen, das Ergebnis hat gestimmt.
Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn Bürgermeister, dann auch in der CDU. Und bis vor kurzem auch drinnen geblieben.
Nach der Wiedervereinigung hat sich viel getan in Schwallungen. Das Dorf hat schon 1992 ein Gewerbegebiet ausgewiesen, das gut gefüllt ist. Die Schwallunger sind schuldenfrei. Und doch sind zu viele Einwohner weggegangen.
Es sind viele junge Leute gegangen. Erst die jungen Frauen und dann die jungen Männer. Wir hatten eine gute Infrastruktur. Hier oben ist ja nun fast gar nichts mehr. Wenn der Bürgermeister nicht da ist und die Ärztin, ist hier tot. Ansonsten, wir hatten Post, Sparkasse, VR-Bank. Gut, die Schule ist noch da, Gott sei Dank, noch. Wir haben auch noch Einkaufsmöglichkeiten, in den Ortsteilen weniger gut. Aber die Ortsteile haben alle noch Gasthäuser. In Schwallungen gibt es halt kein Gasthaus mehr, die sind auch zu. Also daher ist es schon recht tot.
Dennoch, der Kindergarten, einst geschlossen und 2008 wieder geöffnet, ist gut ausgelastet. Das ist es nicht, was die beiden Kommunalpolitiker von der CDU entfremdet hat. Früher waren sie im Ortsverein noch etwa 60 Mitglieder, am Ende nur noch 12, fast alles Rentner. Sie erinnern sich an Feste, an Erfolge, an Glückwunschkarten vom Kreisvorsitzenden zur Wiederwahl. Das alles sei Vergangenheit. Es gebe schon noch Menschen, die sich im Ort, im Gemeinderat auch künftig politisch engagieren wollen, aber ohne Parteibindung. Der Ruf der CDU habe gelitten, meinen sie. Etwa durch die ambivalente Haltung der Christdemokraten im Thüringer Landtag gegenüber der AfD, wenn sie gemeinsam stimmten, wie jüngst für die Senkung der Grunderwerbsteuer oder 2020, als sie den liberalen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählten.
Dass sich so die Frau Merkel eingemischt hat und so weiter, das fand ich auch nicht gut.
Die Ziele mögen ja gut sein, aber die Brandmauer gegenüber der AfD würde bröckeln, meint Heineck. Dennoch müsse das im Land gelöst werden.
Ganz genau so. Ich dachte auch, wir können das allein entscheiden. Und Frau Merkel kommt dann der Ruf aus dem Ausland, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Das konnte niemand verstehen. Und zunehmend hat man sich für Sachen der CDU, für Entscheidungen der CDU, ob das nun Land, Kreis, Bund, egal wo war, mitverantworten müssen. Und ich sage Ihnen mal eins, ich stand an der Tankstelle und da sagt dann jemand für mich, das haben wir deiner Partei zu verdanken, diese Preise hier. Oder Mark Hauptmann. Wurde nie aufgearbeitet.
Mark Hauptmann war Bundestagsabgeordneter der CDU aus dem Wahlkreis 196, in dem auch Schwallungen liegt. Hauptmann legte vor gut 2 Jahren sein Mandat und seine Parteizugehörigkeit nieder, als Vorwürfe laut wurden, er habe gegen Geldzahlungen Lobbyarbeit für Taiwan, Aserbaidschan und Vietnam betrieben. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, mit Corona-Schutzmasken knapp 1 Million Euro verdient zu haben. Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft hat allerdings ihre Ermittlungen eingestellt, nachdem der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil die Grenzen für Abgeordnetenbestechung sehr eng gezogen hatte. Viele Juristen und Politiker sehen hier eine Gesetzeslücke. Für Martina Pehlert geht der Schaden noch viel weiter.
Dass der uns natürlich so gelingt hat, und dann haben viele Leute draußen gesagt, na, seid ihr auch so wie der? Dann muss man sich fragen, trägt man das oder trägt man das nicht? Und ich sage immer, wir sind als Bürgermeister ins Amt gekommen. Man hat immer versucht, dass man offen und ehrlich den Bürger gegenübertreten konnte. Dass man sagt, dies darf ich nicht machen und dies kann ich nicht machen, ich bin Bürgermeister. Diese Sache müssen sich solche Leute eben bewusst sein. Und deshalb ist auch diese Verdrossenheit da. Dann sagen viele Leute, mein Gott, die machen sowieso, was sie wollen. Oder sind korrupt wie Mark Hauptmann. Woran sollen die Leute da noch glauben? Woran?
Die CDU-Funktionäre des Wahlkreises waren zudem unter Druck, damals 2021, als sie knapp vor der Bundestagswahl einen neuen Wahlkreiskandidaten als Ersatz für Mark Hauptmann präsentieren mussten. Die 3 Kreisvorsitzenden fanden Hans-Georg Maaßen, den von Angela Merkel geschassten ehemaligen Verfassungsschutzchef.
Wir brauchen keinen Herrn Maaßen, wir haben selber genug junge Leute hier und können selbst doch bestimmt jemanden in vorderste Front schicken, den wir dann auch unterstützen können. Wir brauchen so abgedagelte Leute nicht, das brauchen wir nicht.
Der Herr Maaßen, das war etwas, womit ich mich überhaupt nicht identifizieren konnte. Weil wir das nicht wollten, weil wir nicht in dieselbe Ecke gestellt werden wollten. Also wenn er nicht das CDU-Schild dran hätte, dann wüsste man nicht, dass er nicht bei der AfD ist. Ja, es sind eigentlich dieselben Aussagen, dieselben Schlagworte, die er benutzt. Und der einzige Unterschied ist, dass er eben das CDU-Abzeichen dran hat. Und sonst sehe ich da keinen Unterschied.
Diesen Mann trägt niemand von uns. Und wenn so eine kleine Vereinigung schon zweifelt und sagt, das ist nicht unsere Sprache, das ist nicht unseres am Bürger zu sein, dann weiß ich nicht, warum er das oben anders macht.
Das Fass zum Überlaufen brachte für Martina Pehlert einen Brief, der einen höheren Mitgliedsbeitrag für Rentner ankündigte.
Wir haben jetzt 60 Euro im Jahr bezahlt, also ich als Rentner. Und jetzt kamen eben diese Geschichten, es ist festgesetzt, es muss mehr bezahlt werden. Und dann stand der Nachsatz drunter und wenn nicht bezahlt wird, gehen Sie die Gefahr ein, dass Mitglieder aussteigen. Da habe ich gesagt, das kann man nicht machen, so einen Satz kann man nicht bringen. Die Leute im Dorf gehen dann. Ja, die Gefahr nehmen sie auf sich. Und da habe ich gesagt, im Dorf, in den Dörfern werden die Wahlen gewonnen. Ja, das ist egal. Ich weiß nicht, ob das egal ist. Das ist nämlich nicht egal.
Können Sie mir das Schreiben zeigen?
Das habe ich nicht mehr, das habe ich zerrissen vor Wut.
Martina Pehlert und Jan Heineck sind seit wenigen Wochen nicht mehr Mitglied der CDU. Gemeinsam mit den anderen 10 Mitgliedern haben sie den Ortsverband aufgelöst bzw. stillgelegt. Sie denken, wenn sie sich als im Ort bekannte Personen zur nächsten Wahl stellen, haben sie bessere Chancen. Das Label CDU würde ihnen nur schaden.
Henry Bernhard über Schwallungen, wo es keine CDU mehr gibt. In Hessen findet am 8. Oktober, also in 2,5 Wochen, Landtagswahl statt. Aber längst nicht alle werden ihren Stimmzettel in die Urne werfen. Und zwar nicht unbedingt deshalb, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht dürfen. Die Folgen zeigen sich ganz deutlich in Offenbach am Rhein in der Nähe von Frankfurt. Eine einzigartige Stadt, weil fast 2/3 der Menschen dort eine Einwanderungsgeschichte haben. Und fast jeder zweite Bewohner hat nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Dieser hohe Wert ist einmalig in Deutschland. Noch. Und viele in Offenbach fragen sich, wie wird politische Teilhabe in den Städten zukünftig aussehen, wenn so viele nicht wählen dürfen? Jonas Lüth war in Offenbach auf der Suche nach Antworten.
Im Zentrum von Offenbach. An der Fassade eines Hochhauses hängt ein übergroßes Plakat. Abdelkader Rafut zeigt darauf.
Also wir sehen oben natürlich Offenbach wählt, OB-Wahl am 17.09.23 und Landtagswahl 18.10.23.
Doch nicht nur auf Deutsch steht dort Geh wählen, sondern auch auf Polnisch, Englisch, Rumänisch, Italienisch, Griechisch und Bulgarisch. Rafut kommt in den 1970er Jahren mit seinen Eltern aus Marokko nach Offenbach. Er sitzt seit 26 Jahren als Vorsitzender im Offenbacher Ausländerbeirat und engagiert sich für die SPD. Trotz der sprachlich zahlreichen Aufrufe auf dem Plakat ist er dennoch nicht ganz zufrieden. Denn wer genauer hinhört in Offenbach, merkt schnell, viele Menschen sprechen ganz andere Sprachen. Türkisch, Arabisch, Serbisch, Albanisch oder Russisch. Doch nur Menschen mit EU-Pass dürfen den neuen OB mitbestimmen. Und bei der hessischen Landtagswahl im Oktober sind selbst sie außen vor. In Offenbach wird deutlich, was auf das Einwanderungsland Deutschland in Zukunft zukommen könnte. Wie gehen wir mit der neuen Vielfalt um, um Partizipation und Repräsentation sicherzustellen? Abdelkader Rafut hat da einen ersten Vorschlag.
Ich halte es für wichtig, für Menschen, die schon ein Niederlassungserlaubnis haben, auch diese Menschen das Kommunalwahlrecht teilnehmen.
Dass EU-Staatsangehörige wählen dürfen und Menschen aus Drittstaaten nicht, sei ungerecht. Aber eigentlich wünscht sich Abdelkader Rafut, dass das deutsche Wahlrecht noch weiter gefasst wird. Und Zugewanderte, die schon lange in Deutschland leben und arbeiten, aber keinen deutschen Pass haben, dennoch an Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen dürfen.
Und da hätte ich es gerne, wenn hier Reformen stattfinden.
Denn so wie es jetzt ist, nimmt knapp die Hälfte aller Menschen, die in Offenbach leben und älter als 18 sind, nicht an der hessischen Landtagswahl teil.
Hallo.
Auf dem zentralen Aliceplatz, das Veres-Café. Betreiber Sherif Islami ist vor 53 Jahren aus dem heutigen Nordmazedonien nach Offenbach gekommen.
Ich fühle mich zu Hause, wenn ich in Offenbach bin. Ganz ehrlich.
Erzählt der 75-jährige Islami, der nicht die deutsche, sondern nur die nordmazedonische Staatsangehörigkeit besitzt.
Natürlich würde ich gerne wählen.
Die deutsche Staatsbürgerschaft kann er aber nicht annehmen. Denn wenn er sie annimmt, dann muss er seine nordmazedonische abgeben, sagt das aktuelle deutsche Einbürgerungsrecht. Keine Option für Islami, der befürchtet, dadurch seine Grundstücke in der alten Heimat aufgeben zu müssen.
Meine Frau und die Töchter gehen wählen, ich bleibe zu Hause. Hier frage ich mich, warum. Warum bleibe ich zu Hause?
Er zahle hier seit 53 Jahren seine Steuern und könne sich kein anderes Zuhause vorstellen. Auf seine Seite stellt sich Xenia Jackel, Landtagskandidatin der Linkspartei.
Wir bekennen uns in Deutschland ja auch zu einer Migrationspolitik, gerade auch im Anbetracht des Fachkräftemangels. Und wir sagen immerzu, wir müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker in die Politik einbinden. Ja, dann tun wir das doch einfach und erlauben ein Wahlrecht für alle, die ihren Lebensmittelpunkt eben hier in Deutschland haben.
Tarek Al-Wazir, hessischer Wirtschaftsminister und grüner Spitzenkandidat, stammt aus Offenbach. Er kann dieser Idee jedoch nicht so viel abgewinnen.
Erstens geht's nicht, weil da brauchst du eine Grundgesetzänderung für. Das heißt, du bräuchtest eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, um den Begriff des Staatsvolks neu zu definieren. Das werden wir alle nicht erleben. Und zweitens gibt's eine ganz einfache Möglichkeit, viel mehr hinzubekommen, indem man einfach sagt, wir erleichtern die Einbürgerung.
Genau das versucht die Ampelregierung in Berlin mit einem neuen Gesetzentwurf, der die doppelte Staatsbürgerschaft erleichtern soll. Falls die Reform wie geplant den Bundestag passiert, können viel mehr Menschen durch die schnellere Einbürgerung politisch partizipieren, meint Al-Wazir. Seine Gegenkandidatin Kim-Sarah Speer von der CDU sieht beispielsweise die entfallenden schriftlichen Sprachnachweise für über 67-Jährige kritisch.
Wir als CDU sehen die Staatsbürgerschaft am Ende einer gelungenen Integration. Und wenn diese gelungene Integration geschehen ist, dann freuen wir uns. Es ist ja ein Kompliment für uns, für jeden, der Deutsche oder Deutscher sein möchte.
Muss man sich gesellschaftliche Teilhabe durch Integration verdienen? Oder sollte der Staat die Rahmenbedingungen für Integration erleichtern, damit sich Zugewanderte gut aufgehoben fühlen? An dieser Grundsatzfrage scheiden sich in Offenbach offenbar die politischen Geister. Doch nicht alle Menschen in dieser hessischen Stadt, ob mit oder ohne Einwanderungsgeschichte, haben überhaupt Interesse an politischer Teilhabe. Nicht nur der Anteil der Wahlberechtigten ist gering, sondern auch deren Lust, zur Wahl zu gehen. Bei der letzten Landtagswahl vor 5 Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 58,5%. Und da nur die Hälfte der Bevölkerung überhaupt wählen durfte, haben in Offenbach letztendlich nur 30% der Bevölkerung an der Wahl teilgenommen.
Das ist für eine repräsentative Demokratie definitiv zu wenig,
findet Robert Fehrkamp, Wahlforscher der Bertelsmann Stiftung. Ungewöhnlich sei das aber nicht. Geringe Wahlbeteiligung resultiere meist aus niedrigem sozioökonomischen Status.
Das ist gerade die Problematik, dass sie natürlich die hohen Migrationsanteile meistens dort haben, wo sie sowieso schon eine sehr niedrige Wahlbeteiligung haben, weil dort Menschen leben, die sozial benachteiligt sind.
Der Grüne Tarek Al-Wazir sieht darum die zentrale Herausforderung in der Motivation der Menschen zum politischen Engagement.
Weil, auch das müssen wir leider sagen, dass die Wahlbeteiligung auch bei den EU-Bürgern, die ja das Wahlrecht haben, ebenfalls dramatisch schlecht ist. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht es einfach so wichtig, ein Gemeinwesen zu bilden, wo alle wissen, sie gehören dazu und sie bleiben auch und sie kümmern sich um das, was um sie herum passiert.
Bisher sind das aber vor allem theoretische Ideen. Es gibt zwar praktische Beispiele wie den Ausländerbeirat, besonders populär ist aber selbst der nicht. 5% der wahlberechtigten Migranten haben den aktuellen Beirat bestimmt. Was die politische Teilhabe betrifft, scheint es, als habe die Offenbacher Politik noch nicht den richtigen Zugang zu den vielen migrantischen Communities gefunden. Und damit steht Offenbach in Deutschland sicherlich nicht allein.
Jonas Lüth ist für uns gleich von Offenbach weitergefahren nach Bayern. Da sind ja ebenfalls am 8. Oktober Landtagswahlen. Und hier, genauer gesagt in Hof, ist er der Frage nachgegangen, wie werden junge Menschen in die Politik eingebunden, zumal sie ja erst ab 18 wählen dürfen. Im Bayerischen Hof wollen die Politiker im Wahlkampf auch das Alter der Bevölkerung im Blick haben. Wie funktioniert das? Hat er gefragt und viele auch kritische Antworten bekommen.
Dadurch, dass der Altersdurchschnitt hier so hoch ist, haben die älteren Generationen im Politischen mehr Macht, weil es mehr Leute sind. Weil die mehr Macht haben, können sie respektloser sein, können sich das sozusagen erlauben.
Rahel macht ihrem Ärger Luft.
Ich bin ja bei Fridays for Future und die ältere Generation ist die, die da am meisten gegen uns arbeitet.
Die 18-Jährige ist an diesem Donnerstagabend zu einer Veranstaltung in ein altes Bahnhofsgebäude in Hof gekommen. Grill die Politiker, heißt das Motto. Landtagskandidaten und Kandidatinnen sollen für die Jugendlichen grillen und ihnen dabei gleichzeitig Rede und Antwort stehen. Organisiert hat die Veranstaltung der Kreis- und Stadtjugendring. Noch nicht alle der rund 40 jungen Gäste dürfen am 8. Oktober zwar mitbestimmen, aber ihre Fragen dürfen sie stellen. Themen, die bei den Jugendlichen hoch im Kurs stehen: Klimaschutz, gendergerechte Sprache und die hohe Schulabbrecherquote im Landkreis. Christian, Jugendarbeiter der Caritas, ist heute als Betreuer mit dabei. Er meint,
Politiker machen Wahlprogramme für natürlich ihr Klientel. Und wenn ihr Klientel ein entsprechendes Alter aufweist, dann machen die natürlich Klientelpolitik. Das ist ja ganz klar. Und also ich sehe es gerade nicht, dass hier die Jugend eine wirklich starke Stimme hat, dass sich Leute in der Politik für junge Menschen irgendwie interessieren.
CSU-Kandidat Christian von Waldenfels brät gerade fleißig Bratwürste. Er ist selber noch recht jung, war mit nur 19 Deutschlands jüngster Bürgermeister, was vor 3 Jahren war. Jetzt will er in die Landespolitik. Doch nur, weil er selber noch jung ist, mache er noch lange keine Politik nur für junge Menschen.
Man kann vielleicht argumentieren, dass Politik mehr für ältere Menschen gemacht wird als für jüngere, weil es eben eine ältere Bevölkerung gibt. Aber das ist ja eigentlich genau das, wie die Demokratie funktionieren soll, dass wenn es mehr Menschen gibt, die eine gewisse Meinung haben, dass sie auch mehr politisch repräsentiert wird.
Aber in seiner Heimatstadt Lichtenberg versuche er, durch Beteiligungsformate aktiv junge Menschen in politische Prozesse mit einzubeziehen. Sie müssten aber auch selbst Initiative ergreifen, fordert er.
Die jungen Menschen können sich zusammentun und für eine gemeinsame Sache streiten, für eine gemeinsame Sache kämpfen.
Dass im Raum Hof deutlich mehr Ältere als junge Wahlberechtigte über die neue Landesregierung abstimmen werden, spielt an diesem Grillabend aber nur eine Nebenrolle. Viele Jugendliche hier sagen auch, dass sie gar nicht so viel Ahnung von Politik hätten und überlassen die Diskussion lieber den Motivierten. Daniel Schreiner steht in Schürze am Grill. Der 43-Jährige kandidiert im Stimmkreis Hof für die SPD.
Also wichtig wäre, das Wahlalter zum Beispiel zu senken. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und glaube ich, das ist der wichtigste Punkt überhaupt, wenn man das Demokratieverständnis gerade bei den jüngeren Wählern auch wieder mehr in den Vordergrund bringt. Wir haben natürlich Altersgruppen, die gehen oft und viel zur Wahl, und wir haben Altersgruppen, die gehen nicht so oft.
Die unter 25-Jährigen hatten bei der letzten Landtagswahl in Bayern die niedrigste Wahlbeteiligung, knapp über 65%. Bei den Wählern über 50, den sogenannten Babyboomern, lag die Beteiligung viel höher, bei über 75%. Um dieser Schieflage etwas entgegenzusetzen, fordert Schreiners SPD darum das Wahlrecht ab 16. Bislang scheitert das aber am Veto der CSU, was ihr Kandidat Christian von Waldenfels völlig in Ordnung findet.
Ich denke schon, dass, wenn wir uns dann also die Frage stellen, wo legen wir das Wahlalter denn fest, dann ist die Volljährigkeit da ein guter Anhaltspunkt.
Der Wahlforscher der Bertelsmann Stiftung Robert Fehrkamp dagegen meint, eine Absenkung auf 16 könne helfen, die Wahlbeteiligung grundsätzlich zu steigern.
Weil wir in einer Absenkung des Wahlalters auf 16 und damit in der Verlagerung der ersten Wahlbeteiligung eines jungen Menschen in die Schulzeit die Chance sehen, die Mobilisierung und die Herausbildung eines regelmäßigen Wahlverhaltens in der Schule einzuüben.
Unter der Woche in der Schule Demokratie lernen und am Wochenende direkt zur Wahl. So könne man Wählerinnen und Wähler dauerhaft mobilisieren. Bereits in 6 Bundesländern dürfen 16-Jährige bei Landtagswahlen mit abstimmen. In Berlin ist es in Planung. Dass die Belange junger Menschen durch die Alterung der Wahlbevölkerung zu kurz kämen, möchte Fehrkamp aber nur eingeschränkt gelten lassen.
Das Problem ist da, aber ich würde es nicht zu holzschnittartig auf diese Dimension Lebensalter reduzieren. Und ich glaube, dass die Chancen eines demokratischen Gesprächs zwischen den Generationen sehr groß sind. Weil es viele ältere Menschen gibt, die, glaube ich, sogar ein stärkeres Interesse an der Enkelfähigkeit der Politik haben, als das vielleicht bei Jüngeren der Fall ist, die mit einer höheren Gegenwartspräferenz viel stärker fixiert sind auf das, was im Hier und Heute für sie gerade relevant erscheint.
Wolfgang Gründinger, Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, ist da anderer Meinung.
Wir wissen sehr genau, dass ältere und jüngere Menschen in ihrer großen Mehrheit andere Interessen haben, andere Prioritäten haben und andere Werte, wenn es um Lebensfragen geht, aber eben auch um tatsächliche wirtschaftliche Interessen, die Höhe der Renten, das Renteneintrittsalter, die Unterstützung für Familien.
Um junge Menschen also ausreichend zu repräsentieren, brauche es einen echten Generationendialog, meint Gründinger. Eine solche Form des Dialogs wird aktuell im Dorf Leupoldsgrün unweit von Hof erprobt. Der Plan? Mehr Bürgerbeteiligung für alle Altersgruppen. Auch um der Abwanderung junger Leute entgegenzuwirken oder sogar neue Bewohner zu gewinnen. Die Dorfgemeinde hat deshalb einen parteiunabhängigen Zukunftsrat einberufen. Das Dorf soll mit Hilfe des Rats enkeltauglich gemacht werden. In dem Rat sitzen Bürgerinnen und Bürger, die sich gemeinsam darüber Gedanken machen. Wenn ein Entschluss gefasst ist, wird die Idee dem Gemeinderat und der Bürgermeisterin Annika Popp vorgestellt. Das schweißt zusammen und erweitert jedes Mal die eigene Perspektive für den anderen.
Jonas Lüth über die demografischen Herausforderungen in der Teilhabe an Politik vor der Landtagswahl in Hessen und in Bayern. Seit fast 2 Jahren beschäftigt und belastet die Politik in Baden-Württemberg eine Affäre bei der Polizei, die viele Dimensionen hat. Vorwurf sexueller Nötigung, mögliches Fehlverhalten des Innenministers, fragwürdige Beförderung von Spitzenbeamten in der Polizei. Im Zentrum dieser Affäre steht der Inspekteur, der oberste Polizist Baden-Württembergs. Vor fast einem Jahr hat im Stuttgarter Landtag ein Untersuchungsausschuss begonnen, die Affäre aufzuklären. Auf Drängen der Opposition aus SPD und FDP. Denn es geht auch darum, wie sehr die Regierungspartei CDU involviert ist. Katharina Thoms hat Fragen gestellt.
Wie konnte ein Mann in der baden-württembergischen Polizei so eine Blitzkarriere hinlegen? Mit nur 47 Jahren wurde er der Spitzenbeamte im Land, Inspekteur der Polizei. Innenminister Thomas Strobel, CDU, erklärte vor dem Untersuchungsausschuss in Stuttgart:
Es gab keinerlei politische Entscheidung und keinerlei politische Einflussnahme. Die Entscheidungen sind allein auf Grundlage der besten Auslese, Eignung, Befähigung, fachliche Leistung getroffen worden.
Es ging nicht nach Eignung und Befähigung, sondern es ging darum, was wollte der Innenminister, und A.R. war Strobels Liebling.
Sagt dagegen SPD-Obmann Sascha Binder über AR. Über den betreffenden Polizisten wird anonymisiert im Untersuchungsausschuss gesprochen. AR ist aktuell freigestellt, weil ein Verfahren gegen ihn wegen sexueller Nötigung noch in Revision gehen könnte. Und ein Disziplinarverfahren steht auch noch aus. Nach mehr als einem Jahr akribischer Aktenarbeit und stundenlanger Befragungen ist SPD-Obmann Binder überzeugt:
Der Innenminister hat da mehrere Taschenspielertricks angewendet, um seinen Wunschkandidaten auf diese Position zu setzen.
Und nicht nur einmal seien Beförderungen bei der Polizei an den Vorgaben vorbeigelaufen. Aber
A.R. war eine Pervertierung. Das war keine Ausnahme.
Klar ist, AR hat in den vergangenen 20 Jahren rasant Karriere gemacht in der Polizei Baden-Württembergs. Oder besser im Innenministerium. Denn da hat er überwiegend gearbeitet, als Referent in Leitungspositionen, überwiegend unter CDU-Führung. Dann wurde AR Vizechef im Landeskriminalamt. Eine nötige Zwischenstufe, heißt es, um den Spitzenjob als Inspekteur zu bekommen. In Innenminister Thomas Strobel hatte er einen Unterstützer, einen von vielen. Das wurde in zahlreichen Zeugenaussagen im Ausschuss klar. Der ehemalige Chef von AR im Landeskriminalamt, Ralf Michelfelder, gehörte nicht zu seinen Fans, weil der kaum polizeiliche Erfahrung gehabt habe.
Er war mal versetzt nach Rottweil. Also auf dem Papier, nur begrenzte Zeiten, wurde wieder rückabgeordnet ins Ministerium für ein Projekt zur Beklebung von Streifenwagen. Also sprich, diese Zeit war äußerst begrenzt, die er dann im operativen Bereich erlebt hat.
Er kritisierte AR schon bei dessen Bewerbung als sein Stellvertreter.
Es ging mir darum, wieder einen Vize zu bekommen, der sich auf diesem fachlichen Niveau bewegt. Dieses fachliche Niveau besaß AR aus meiner Sicht nicht.
Michelfelder ist inzwischen im Ruhestand. Trotz seiner klaren Worte damals bekam AR den Job als Vizechef des Landeskriminalamtes.
Ich sah diese Auswahl als Sicherheitsrisiko. Und deshalb habe ich ja auch darauf bestanden, dass das ins Protokoll aufgenommen wird. Weil ich wollte dann klare Verantwortlichkeiten haben, wer das entschieden hat.
Die Bewertungsnoten des neuen Vizechefs waren gut, trotz der fehlenden Erfahrung. Wie die zustande kamen? Das konnten seine Unterstützer im Ausschuss kaum schlüssig aufklären. Und andere Bewerber hatten bessere Bewertungen. Ein Mitbewerber damals, Hans Mattheis, erfahrener Antiterror-Spezialist der baden-württembergischen Polizei. Er fühlte sich übergangen, sagte er im Untersuchungsausschuss.
Das war ein herber Schlag. Ja. Nach allem, was ich weiß, hatte ich damals die beste Beurteilung. Und die habe ich mir hart verdient, körperlich und familiär. Da ist sehr, sehr viel auf der Strecke geblieben in den Jahren, als ich Staatsschutzleiter war.
Der Innenminister und andere Zeugen hatten es im Untersuchungsausschuss so dargestellt, dass Mattheis seine Bewerbung trotz besserer Note freiwillig zurückgezogen hatte. Mattheis widerspricht. Man habe ihn dazu gedrängt.
Das stimmt einfach nicht. Ich habe keine andere Priorisierung vorgenommen. Und wenn Sie das so sauer verdient haben und dann wird jemand mit einer deutlich nachrangigeren Beurteilungsnote einfach so schwuppdiwupp vorbeigeschoben. Das macht was mit Ihnen.
Es blieb nicht dabei. Nur ein knappes Jahr später ist AR aufgestiegen zum Inspekteur der Polizei, dem höchsten Amt. Jetzt mit der besten Beurteilungsnote, die es gibt. SPD-Obmann Sascha Binder.
Wenn derjenige, der Vorgänger von A.R. die Bestnote gibt und gar nicht mehr erklären kann, wie er eigentlich auf diese Bestnote kommt und sich bei der Beurteilung lediglich Textbausteinen bedient. Das war eine bestellte Beurteilung, die hat er geliefert und danach ist er in Pension gegangen.
Eine, die Innenminister Thomas Strobel so gewollt hat? Sogar der Personalleiter bei der Polizei hatte im Landtag ausgesagt, Strobel habe seine Zielvorstellung für die Besetzung des höchsten Postens kundgetan, AR. Strobel selbst hatte ihn in seiner 15 Stunden langen Befragung einfach als den geeignetsten Kandidaten gepriesen. Viele Widersprüche nach einem Jahr Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag und kein Einzelfall, das legen Zeugenaussagen nahe. Nicht nur bei der Opposition ist die Empörung groß, auch bei den Regierungsparteien sprach die CDU zwischenzeitlich von einem dysfunktionalen System, die Grünen von strukturellem Machtmissbrauch bei der Polizei. Aber der Druck wächst auf den Koalitionspartner CDU, denn bei den Befragungen im Ausschuss wurde deutlich, immer wieder seien CDU-Politiker beim umstrittenen Polizisten ein- und ausgegangen. Hat auch die CDU selbst mitgeredet bei der Besetzung der oberen Polizeiposten? Der Vorwurf stand zuletzt im Raum. Im Untersuchungsausschuss wurde aus einer CDU-E-Mail zitiert.
Zudem würden wir uns gerne darüber unterhalten, welche Rolle der AK-Polizei bei der Besetzung von Spitzenpositionen innerhalb der Polizei spielen könnte.
Ich habe die Mail selber gelesen.
Christian Gehring, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag. Die Mail, in der es um Spitzenjobs bei der Polizei geht, ging auch an ihn.
Aber ich kann ausschließen, dass es jemals Runden gegeben hat, wo der Arbeitskreis Polizei auf irgendwelche Beförderungen Einfluss genommen hat.
Pikant an Gehrings Aussage, er ist selbst Mitglied im Untersuchungsausschuss. Normalerweise befragt er die Zeugen. Warum er jetzt selbst Zeuge ist? Christian Gehring wird vorgeworfen, Gerüchte gestreut zu haben über den ehemaligen LKA-Präsidenten Michelfelder bei der Presse, um die Glaubwürdigkeit seiner brisanten Aussagen zu unterlaufen. Gehring streitet das ab. Bei der kommenden Sitzung soll zumindest das aufgeklärt werden und in den kommenden Monaten soll die Beförderungspraxis insgesamt bei der Polizei Baden-Württembergs weiter untersucht werden.
Landeskorrespondentin Katharina Thoms über eine Polizeiaffäre in Baden-Württemberg, die noch längst nicht aufgeklärt ist. Am übernächsten Freitag tagt der Untersuchungsausschuss wieder. Termine gibt es schon bis ins nächste Jahr. Die letzte Generation macht immer wieder Schlagzeilen. Am Wochenende mit der Farbattacke auf das Brandenburger Tor. Gestern wurde eine Klimademonstrantin aus Köln vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin zu 8 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Unter anderem wegen Nötigung und weil das Gericht keine günstige Sozialprognose gesehen hat. Die Frau hatte angegeben, mit den Protesten weitermachen zu wollen. Das ist nach Angaben der letzten Generation die höchste bisher verhängte Strafe. In Bayern wird gegen die Organisation wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Und dann aber auch das. Eine Aktivistin will im Freistaat ein Angebot bekommen haben, als Informantin für den Verfassungsschutz zu arbeiten. Dem ist Bayern-Korrespondent Tobias Krone mal nachgegangen.
Wenn es stimmt, was Leo erzählt, dann hat der Verfassungsschutz versucht, Leo als Informantin, als V-Person zu gewinnen und damit einer aus dem harten Kern der letzten Generation.
Ich bin Leo, ich komme aus der Nähe von Wolfsburg und Braunschweig. Eigentlich studiere ich gerade soziale Arbeit. Das macht mir auch total Spaß. Nun kann ich mich an der Uni nicht mehr wirklich auf das konzentrieren, was mir da beigebracht werden soll. Ich denke mir jedes Mal, die Welt brennt. Und wir sind auf dem Weg in die Klimahölle. Wir müssen jetzt einfach handeln.
Leo heißt bürgerlich Lilly Gomez. Leo möchte aber weder als Frau noch als Mann betrachtet werden, sondern als nicht-binär. Beim Interview Mitte September im Münchner Schlosspark Nymphenburg wirkt Leo in sich ruhend. Eine Gruppe AktivistInnen ist gerade in München für Protestaktionen. Warum Bayern?
Weil Bayern einfach gerade gefühlt noch viel weniger macht als alle anderen.
Leo kommt frisch aus dem Polizeigewahrsam. Mal wieder.
Wir haben da Tennisbälle in weiße Farbe getunkt, an den Landtag geworfen, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier in Bayern Tennisball große Hagelkörner gefallen sind.
50.000 Euro Schaden, habe ich gelesen.
Ja, das ist bei mir tatsächlich nicht mehr so wichtig, wie viel Schaden das ist, weil ich einfach die nächsten 30 Jahre verschuldet leben werde, weil ich wahrscheinlich Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe bekomme. Für zum Beispiel ein Privatjet auf Sylt, den Hamburger Flughafen, den Flughafen in Berlin, ein Denkmal, all solche Dinge.
Leo erzählt das ruhig und nüchtern, erzählt von Teilnahmen an rund 60 Blockadeaktionen. Aber stimmt das auch? Zumindest von den spektakulären Klebeaktionen am Grundgesetzdenkmal auf den Flughäfen Hamburg und Sylt gibt es Pressefotos, die Leos Teilnahme belegen. Nicht so einfach wird der unabhängige Nachweis bei dem Erlebnis Mitte August, von dem Leo berichtet. Auf der Polizeiwache in Nürnberg habe Leo ein Gespräch geführt, das sie in ihrer Protestroutine so noch nicht gekannt habe.
Das war eine super absurde Situation. Ich bin in seinen Raum gekommen, der super dunkel war und super riesig. Und ich saß auf so einem Stuhl ganz weit von dem Sachbearbeiter weg. Und dann haben wir erst ein bisschen über meine Personalien und den Protest geredet. Und dann auf einmal kam das Angebot, hätten Sie nicht Lust, Spitzel zu sein? Und ich habe es verneint und das konnte er irgendwie nicht akzeptieren.
Und so habe Leos gegenüber weitergemacht.
Möchten Sie nicht Spitzel für den Verfassungsschutz sein? Nein. Sie könnten auch jetzt direkt mit einem Menschen vom Verfassungsschutz telefonieren und alles Weitere besprechen. Nein, ich werde das nicht machen, auch für kein Geld der Welt. Er hat nicht locker gelassen, immer weiter gefragt, sind Sie sich sicher? Sie könnten Ihre Proteste ja auch weiterführen. Ich habe jedes Mal verneint, mindestens 20 Mal. Am Ende, als ich aus diesem Bearbeitungsraum wieder rausgegangen bin, meinte der Sachbearbeiter nochmal, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich Sie wieder fragen. Also er hat nicht akzeptiert, dass ich das nicht möchte, dass ich mir das auf keinen Fall vorstellen kann.
Diese Aussagen werfen mehrere Fragen auf. Stimmen sie? Und dann, wenn sie stimmen, von welchem Verfassungsschutz ist hier die Rede? Ist es das Bundesamt für Verfassungsschutz oder der Bayerische Inlandsgeheimdienst, das Landesamt für Verfassungsschutz? Leo selbst sagt, sie könne sich nicht mehr daran erinnern. Der Deutschlandfunk fragt also bei beiden Behörden in Berlin und München nach. Das Bundesamt für Verfassungsschutz reagiert schnell auf den schriftlichen Fragenkatalog und sehr kurz.
Präsident Haldenwang hat in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass die letzte Generation derzeit kein Beobachtungsobjekt des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist.
Zudem verweist die Berliner Behörde ganz generell darauf, sie informiere die Öffentlichkeit über Bestrebungen und Tätigkeiten, soweit hinreichend gewichtige, tatsächliche Anhaltspunkte hierfür vorlägen. Sprich, offiziell sieht der Chef der Behörde, Thomas Haldenwang, die letzte Generation nicht als extremistischen Fall für den Verfassungsschutz. Ob aber nicht doch intern überlegt werde, die letzte Generation als solch einen Fall zu behandeln, wie der Spiegel Mitte März berichtete, dazu will die Behörde nichts sagen. Sollte die letzte Generation ein Prüffall sein, dann dürfte der Verfassungsschutz offiziell aber auch nur mit allgemein verfügbaren Quellen Informationen sammeln und nicht mit V-Leuten. Ist also Leos Bericht plausibel?
Vorweg, ich kann den Wahrheitsgehalt anhand so einer Aussage nicht überprüfen. Aber die Umstände, unter denen hier die Werbung erfolgt sein soll, die sind schon sehr typisch.
Ein Videointerview mit Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken. Als Sprecherin des Thüringer Untersuchungsausschusses zum rechten Terrorkomplex um den nationalsozialistischen Untergrund hat sich die Politikerin auch viel mit der Arbeit des Verfassungsschutzes beschäftigt. Aus ihrer Arbeit wisse sie,
dass Informanten oder Spitzel häufig angesprochen werden in einer für sie selbst schwierigen Situation. Ein laufendes Ermittlungsverfahren, eine Haftstrafe, finanzielle Nöte, Schulden, persönliche Unwägbarkeiten. Und dann ist oft der Verfassungsschutz vor Ort, spricht an und verspricht Geld, vorzeitige Haftentlassung, Verschonung von einer Anklage oder ähnliches.
Martina Renner vermutet das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz hinter der möglichen Anwerbeaktion. Denn der Bayerische Verfassungsschutz beobachte mit besonderer Wachsamkeit linke Bestrebungen in der Gesellschaft.
Weil man eben konstruiert, dass wer für entschiedenen Klimaschutz ist, wer sich mit den großen Energiekonzernen anlegt, wer gegen den CO2-Fußabdruck der Reichen, Stichwort Privatjets und Yachten protestiert, im Kern den Kapitalismus bekämpfen würde. Und dann bin ich fix dabei und sage, zack, das ist eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, so wie der Verfassungsschutz die freiheitlich-demokratische Grundordnung definiert.
Über diesen Umweg ließe sich also möglicherweise auch die letzte Generation beobachten, obwohl auch der bayerische Verfassungsschutzpräsident Burkhard Körner im April erklärt hatte, die Gruppe sei, Zitat, im bürgerlichen Potenzial verankert und kein Beobachtungsfall. Auf den Fragenkatalog reagiert der bayerische Verfassungsschutz nach 2 Tagen schriftlich. Die letzte Generation sei kein Beobachtungsobjekt, heißt es.
Entsprechend sammelt das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz weder mit offenen noch mit nachrichtendienstlichen Mitteln Erkenntnisse zur letzten Generation. Daraus ergibt sich, dass das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz auch keine Vertrauenspersonen bei der letzten Generation führt oder diese anwirbt.
Bliebe nun noch eine dritte Möglichkeit. Möglicherweise eine Verwechslung durch Leo. Möglicherweise kam der Anwerbeversuch vom Staatsschutz des Bayerischen Landeskriminalamts, einem Teil der bayerischen Polizei, die ja gerade gegen die Organisation wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Auch diese Behörde führt V-Leute. Den Staatsschutz konfrontiert der Deutschlandfunk mit der Aussage der Aktivistin. Das Landeskriminalamt schreibt, es habe nichts damit zu tun und verweist die Anfrage an das Polizeipräsidium Mittelfranken, das für die Nürnberger Polizeiwache zuständig ist. Dieses schreibt, man könne sich zwar an die Aktivistin erinnern, die Behauptung aber, es habe Anwerbeversuche gegeben, weise man zurück. 4 Behörden, 1 Aktivistin, 5 Aussagen und 1 Widerspruch. Es wäre hier wohl Klärung nötig, von oben. Gerne hätten wir gewusst, wie sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU zu den Aussagen verhält. Dieser lehnt ein Interview ab, ohne Begründung. Leo Gomez von der letzten Generation kann den Anwerbeversuch nicht verstehen.
Das ist so ein bisschen absurd.
Tobias Krone über die letzte Generation und den Verfassungsschutz.